Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Heute sprechen mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, über drei Serien und zwar aus den Häusern Netflix, Apple TV Plus und der ARD. Los geht es mit Inventing Anna, die startet heute bei Netflix und ist eine der großen Serienhoffnungen des Jahres für den Streamingdienst. Netflix soll einer Hochstaplerin immerhin $320.000 dafür gezahlt haben, damit man ihre Geschichte erzählen darf. Wer sich noch an Terry Gilliams Filmmeisterwerk Brazil aus den 80ern erinnern kann, einer meiner Lieblingsfilme übrigens, oder wer eine Horrorversion von The Office sehen will, den könnte Ben Stillers Apple-Serie Severance interessieren. Und dann reden wir noch über eine 90er-Jahre-Historienserie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in der die Leute endlich mal wie normale Menschen daherreden können. ZERF, Zeit der Abrechnung, eine Miniserie mit Nadja Uhl und Fabian Hinrichs, in 6 Teilen. Ja, Jan, du hast dir Inventing Anna gewünscht für den heutigen Podcast und ich habe das die letzten Abend noch 2 Folgen gesehen und habe aber auch noch ziemlich viel darüber gelesen. Vielen Dank erstmal für den Tipp. Ich finde, das ist ein sehr lohnenswertes Diskussionsthema. Ich fand es interessant, dass wenn du, die Presselandschaft ist ja voll über die Serie, die heute übrigens startet, und wenn du da rumliest, schreiben die meisten vor allem über die Geschichte an sich, die dahinter steht, und gar nicht so viel über die Serie. Kannst du nachvollziehen oder willst du erstmal sagen, worum es überhaupt geht?
Mir eigentlich egal, wie genau ich jetzt anfange, aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass die Leute in Deutschland sehr stark darüber diskutieren, was die Geschichte eigentlich tatsächlich ausmacht und nicht, was Netflix daraus gemacht hat, weil sie einen deutschen Aspekt hat. Da sind die Medien hier ja gerade so, die Boulevardmedien, ja immer ganz scharf drauf, weil diese Anna Sorokin, wie sie tatsächlich heißt, oder Anna Sorokin, ich weiß nicht genau,
wie sie heißt. Ja, habe ich mir auch überlegt, wie man das ausspricht.
Wahrscheinlich Anna Sorokin, ja. Ist eine so eine russisch-deutsche Hochstaplerin, die im Alter von, die war schon relativ alt, eigentlich 16 oder sowas, aus Russland nach Deutschland gezogen ist.
Nach Chorweiler bei Köln.
Ich dachte Eschweiler.
Eschweiler, eins egal. Dieser Weilers.
Genau, ja. so ein bisschen in die Pampa gezogen. Und von da aus dann über mehrere Umwege, also über Paris zum Beispiel, ist sie dann nach New York gekommen und hat da den gesamten Jet-Set nach Strich und Faden beschissen eigentlich. Also sie hat den ganzen Kunstbetrieb, dem Medienbetrieb, dem Modebetrieb, dem Filmbetrieb hat sie an allen Ecken und Enden Geld aus den Taschen geleiert und hat denen vorgemacht, dass sie eine Milliardenerbin aus Deutschland ist, die irgendwie so einen komischen Fonds hat, auf den sie erst zugreifen darf, wenn sie ein bisschen älter ist. Und bis dahin müsste sie sich halt hat sie sich von denen mehr oder weniger aushalten lassen und hat Riesenprojekte gestartet und überall halt irgendwie Geld akquiriert, in Luxushotels gelebt, sich mit den feinsten Klamotten eingekleidet. Und diese Geschichte ist an sich, die ist so krass, dass man sie sich kaum ausdenken kann, weil sie damit ja durchgekommen ist. Hat mich so ein bisschen, als ich das erste Mal davon gehört habe, an diese Geschichte mit Gregory Peck erinnert. The Million Pound Bank Note, so in den 50er Jahren verfilmt, schwarz-weiß.
Den kenne ich tatsächlich gar nicht.
Okay, wo so irgendein armer Schlucker kriegt von 2 reichen Leuten eine Million Dollar oder eine Million Pfund Note.
Ja,
und schlawinert wird dann geguckt, wie weit er sich damit, also ob er dieses Geld antasten muss, um ein Luxusleben zu führen, und es zeigt sich dann, dass er es schafft. Also er muss diese Note muss er niemals anbrechen, weil alle Leute denken, wenn er die besitzt, dann kriegen wir das schon irgendwann. Und der deutsche Trigger ist tatsächlich, dass sie halt so ein Fünftel deutschen Hintergrund hat, dadurch, dass sie eine Weile in Deutschland gelebt hat. Aber es ist eine internationale Geschichte, es ist vor allem eine New Yorker Geschichte, und es ist gespielt von, wie heißt sie jetzt? Julia Garner.
Julia Garner von Ozark, ne? Die von dafür Ozark. Auch. Ich glaube, du bist der größere Ozark-Experte als ich. Ich habe, glaube ich, nur 1-2 Folgen mal gesehen.
Ich habe auch nur eine Staffel.
Genau, und sie spielt da so eine, sie spielt ja, also Ozark ist ja die Geschichte, ist auch eine Netflix-Serie mit ein paar Staffeln über so eine Familie, die untertaucht, aber sie ist, glaube ich, nicht Teil dieser Familie, sondern sie ist so eine gefährliche Freundin, die sie da irgendwie kennenlernt,
genau, sie ist die Tochter, ne? In dem Umfeld. Sie ist auch ganz interessant besetzt, weil diese Anna Sorokin, die sich in dieser Geschichte Delvey nennt, ist gar nicht so eine klassische Schönheit oder so eine klassische Glamour-Frau. Die ist eigentlich eher zierlich, eher so ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen scheu. aber gaukelt den Leuten vor, dass sie einen unfassbaren Stil hat und dass sie die ganze Kunstbranche durchblickt und dass sie diese ganzen Mechanismen der Aufmerksamkeitsindustrie so verinnerlicht hat. Und das kaufen mir alle ab. Und diese neunteilige Netflix-Serie erzählt ein bisschen die Geschichte, die basiert auf einer Reportage im New Yorker von einer Journalistin namens Jessica Pressler, die im Grunde auch eine Rolle hat hier, nämlich eine Journalistin, die wird hier dargestellt von Anna Chlumsky.
Genau.
Weißt du, da sagst du mir jetzt wahrscheinlich auch, woher du sie kennst.
Na, Anna Chlumsky kennt man aus zwei Sachen. Einmal ist sie ein ganz großer Kinderstar gewesen. Sie war nämlich in dem Film My Girl. Das waren, glaube ich, zwei Filme Anfang der 90er Jahre. Da war sie die Tochter als Elfjährige von Dan Aykroyd. Und ein bisschen bekannter als Erwachsene ist sie, glaube ich, als Assistentin von der Vizepräsidentin von der Dreyfus in Veep. Ach, genau. Dafür hat sie, glaube ich, auch einen Fernsehpreis, glaube ich, auch einen Nebenrollen-Emmy. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, bekommen. Genau, also diese Geschichte von dieser Anna Salvey Delvey oder Sorokin ist ja insofern faszinierend, dass die amerikanische Presselandschaft aufgemischt hat. Also der New Yorker oder diese Webseite vom New Yorker hat ja diese Geschichte gemacht und diese Journalistin ist ja praktisch in der Serie verewigt. Aber sie haben ja tatsächlich, was ich in der Anmoderation schon gesagt hatte, dieser Anna, die im Gefängnis sitzt mittlerweile oder jetzt schon zum zweiten Mal im Gefängnis sitzt, $320.000 bezahlt, damit sie die Exklusivrechte für diese Geschichte bekommen haben.
Ja.
Es ist eigentlich eine Vermarktungsgeschichte, die auf allen Ebenen passiert, weil erstens, in erster Instanz hat sich diese Anna praktisch selbst vermarktet, hat Geld gesammelt, hat praktisch auf Kosten ihrer Freunde gelebt. Dann hat ja der New Yorker, New York Magazine hat praktisch diese Geschichte gemacht, hat die aber auch vermarktet, indem sie zum Beispiel T-Shirts verkauft hat, wo Fake German Harris, also falsche deutsche Erbin, irgendwie drauf stand. Und also sie haben da eine riesen Nummer, eine riesen Prestige-Geschichte gemacht für ihr Magazin. Und dann kommt praktisch kurze Zeit später, also während sie noch im Gefängnis sitzt, weil wir reden jetzt diese Betrugsjahre, ich glaube, das war so 16, 17, 18, 19. So.
Genau, 17 stand sie, glaube ich, vor Gericht.
Ja, okay, dann war das, glaube ich, 16, 17 vor allem, diese Betrügereien. Und das wird dann auch wieder exklusiv verkauft. Also das ist schon eine verrückte Geschichte. Und
ja, aber die passt ja zu dieser Biografie von dieser Anna Sorokin. Weil die ja auch nichts anderes macht als diese profilneurotische Selbstpräsentationsgesellschaft so verstärkt durch die sozialen Medien zu triggern und einfach sich in diese Blase hereinzusetzen und deren Eitelkeit halt einfach anzupieksen und das unglaublich gut schafft. Also indem sie sich einerseits als unglaublich kultiviert darstellt und dann so komische Kettenreaktionen in Gang setzt, dass immer wieder Leute sagen, so, eigentlich kann ich nichts mit der anfangen, aber plötzlich sagt jemand anderes, boah, die ist ganz toll, und dann sagt die Person, die vorher gesagt hat, mit der kann ich nichts anfangen, die ist richtig toll, und empfiehlt die weiter, und das ist so eine Kaskade der Empfehlung einer Blase, die wirklich aus gar nichts besteht. Und die Hauptperson dieser Serie ist aber gar nicht so sehr die Anna Sorokin oder Delvey, sondern eigentlich diese Vivian, diese Journalistin, weil die ihr halt, die kommt ihr auf die Spur und will, ob der diese Geschichte machen, und checkt das irgendwann in ihrem Magazin, das ist so ein fiktives, das heißt da, glaube ich, Manhattan Magazine oder sowas in der Serie. Da muss sie ihre rein männliche Chefredaktion muss sie davon überzeugen, dass sie doch nicht irgendwie eine MeToo-Geschichte macht, die da gerade so angesagt ist, yeah, wo man alle Frauen drauf ansetzt, weil das halt irgendwie von den Männern so als Frauengedöns abgekanzelt wurde. Und sie sagt aber, ich möchte diese Geschichte machen, und überzeugt die davon und schafft es halt, Zugang zu ihr zu bekommen, zu der Anna Delvey, über ihren Anwalt, der auch eine wichtige Rolle spielt. Und sie pirscht sich halt so ran an diese inhaftierte Frau und merkt, dass die tatsächlich daran glaubt, was sie da sagt. Also irgendwie ist das so ein Selbstbetrug, den diese Anna Sorokin oder Delvey darstellt, der aber eigentlich nur ein Spiegel des Selbstbetrugs der gesamten Gesellschaft ist. Und das ist, glaube ich, auch das Tolle an dieser Serie, weil sie nicht einfach nur so einen absurden Kriminalfall nachzeichnet, sondern weil sie einen Blick auf die Gesellschaft wirft, in der das stattfindet, in der so eine hochmanipulative Hochstaplerin überhaupt Erfolg haben kann. Und das zeichnet die Serie unglaublich gut nach, und das finde ich toll. dass sie das so gut
kann. Ja, man sollte vielleicht tatsächlich erst mal sagen, wie die Serie aufgebaut ist, weil bei mir war es ganz interessant. Du hattest gesagt, du würdest die Serie gerne machen und dann habe ich mir erst mal zwei Teile angeguckt, also wusste tatsächlich nichts über den Fall und habe erst danach angefangen zu lesen. Das heißt, du steigst in die Geschichte ein mit der Journalistin, die ist schwanger, kriegt mit ihrem Freund oder Mann ihr erstes Kind und hat so ein bisschen die Ambition, bevor sie hat so ein bisschen diese Mutterschaftspanik und denkt, sie muss jetzt vorher noch eine große Geschichte machen und kniet sich da praktisch rein, will das unbedingt machen gegen viele Widerstände, fährt in dieses Gefängnis auf Rikers Island, diese Gefängnisinsel von New York, wo sie praktisch einsitzt, diese Anna, und versucht praktisch einen Zugang zu ihr zu kriegen. Und das ist die Art und Weise, wie man in die Serie einsteigt. Und am Anfang weiß man eigentlich, wenn man den Fall nicht schon kennt, was natürlich schwierig ist, weil alles, was darüber geschrieben wird, wie ich schon sagte, erläutert im Prinzip den Fall oder die Hintergründe. Aber wenn man das nicht liest vorher, dann weiß man ja als Zuschauer, Zuschauerin selbst nicht am Anfang, was stimmt denn jetzt? Ist sie jetzt diese reiche Millionen- oder Milliardenerbin, die nur falsch verstanden wurde? Sie hat ja auch immer gesagt, wenn sie wieder in einem Hotel war oder irgendwie eine Luxusgeschichte gemacht hat, ihre europäischen Kreditkarten würden nicht funktionieren. Dann haben halt immer irgendwelche reichen Freunde für sie bezahlt, irgendwelche Rechnungen oder ja. So. Ne? Am Anfang weißt du ja als Zuschauer, Zuschauerin gar nicht, stimmt das vielleicht?
Ich glaube aber, es ist A, sehr schnell zu ahnen und ja. B, ist diese Geschichte so krass durch den Boulevard gewandert. Ich selbst habe das damals mitbekommen, obwohl ich jetzt nicht so der klassische InTouch-Leser bin. Das war einfach, die ist so präsent gewesen, die Geschichte. Und das, wenn der Name aufpoppt, Sorokin oder Delvey, dann wissen das auch schon so viele Menschen gleich, worum es geht. Also das habe ich jetzt auch so in Gesprächen gemerkt, als ich mich so am Tresen über Fernsehen unterhalten habe. Die kannten viele Leute.
Ja.
Und von daher ist es es stammt ja von Shonda Rhimes. Die muss nicht so ein großes Whodunit damit betreiben. Das reicht halt wirklich einfach so ein bisschen immer wieder kleine Anzeichen dafür zu geben, dass sie wahrscheinlich eine Hochstaplerin ist. Im Grunde genommen wissen es eh viele. Und das ist aber, wie gesagt, auch gar nicht im Zentrum der Geschichte. Also auch gerade, weil ich jetzt Shonda Land und Shonda Rhimes angesprochen habe, die ja so als Produzentin und als Showrunnerin für unfassbare Projekte ja. der letzten Jahre verantwortlich
war. Also Bridgerton. Sie gemacht, nicht als Autorin, aber als Produzentin. Shonda Rhimes ist ja eine der erfolgreichsten Fernsehautorinnen und Produzentinnen unserer Zeit.
Eine Schwarze, muss man dazu sagen, was auch gerade als erfolgreiche genau. schwarze Frau in dieser Branche ist sie wahrscheinlich also allein unter 3-4 anderen.
Genau. Sie ist bekannt geworden durch Grey's Anatomy, ne, das hat sie gemacht. How to Get Away with Murder war auch eine ihrer großen Serien, die wahnsinnig erfolgreich war. Und Shonda Rhimes hat, glaube ich, einen Exklusivvertrag mit Netflix unterzeichnet. Und Bridgerton war ihre erste Produktion. Und hier ist sie jetzt erstmals auch im Writers' Room oder als Leiterin des Writers' Rooms als Autorin aktiv. Und ja, man kann schon sagen, Inventing Anna ist so eine der großen Hoffnungen von Netflix dieses Jahr auf eine Top-Serie mit die Top-Quoten oder Top-Streaming-Zahlen erzeugt. Und ganz interessant ist auch, dass HBO, also sozusagen Konkurrent von Netflix, auch an der Geschichte dran war. Und da war die Lena Dunham, die ja auch ein anderer großer, gefeierter weiblicher Name in der Serienbranche, die war schon damit beauftragt, die Serie zu schreiben und zu konzipieren als Showrunnerin. Und aber nachdem sie jetzt gemerkt haben, Netflix ist uns voraus und die starten jetzt schon damit, haben sie das Projekt, was man so hört, in Branchendiensten eingestampft.
Ja. Aber das wären beides hervorragende Wahlen gewesen. Also auch Lena Dunham wäre eine tolle Wahl gewesen, ja. weil beide ja diesen Feminismus der dritten, vierten Generation transportieren. Also nicht mehr den, der auf so eine sehr formalistische Gleichberechtigung erstmal aus ist und gleichzeitig aber auch oft sowas so in dieser Alice Schwarzer Manier, so etwas leicht Staubiges zurückgesetztes transportiert hat, sondern eben so ein funkenspürenden, glamouröseren Feminismus, also den man manchmal auch Lipstick-Feminismus nennt, der halt Frauen zubilligt, genauso scheiße sein zu können, wie Männer, der ihnen auch zubilligt, also sexy sein zu wollen, wie sie möchten. Also die können einfach machen, was sie wollen, solange sie halt einfach gleichberechtigt werden, ja, und solange sie dasselbe dürfen wie Männer auch. Und das schafft Shonda Rhimes mit ihrem Projekt von Grey's Anatomy über Bridgerton bis hier unfassbar gut, weil diese Anna ist eine Frau, die so diese alten feministischen Durchsetzungsmuster in der Gesellschaft von vorne bis hinten transportiert, also übers Äußere geht und auch so ein bisschen über so eine Hilfsbedürftigkeit, du musst mir jetzt hier raushelfen und so weiter, aber dadurch halt trotzdem alle Leute aufs Kreuz legt und die stärkste Figur im Grunde genommen in dieser ganzen Aneinanderreihung, ja, von ziemlich schwächlichen Typen, mit denen sie zu tun hat, ist. Und das ist so ein sehr moderner Feminismus, den du bekommst, wenn du Shonda Rhimes so eine Serie machen lässt, und das macht sie herausragend, finde ich.
Ich muss ja sagen, dass ich die erste halbe Stunde von der Serie relativ anstrengend fand, also da, wenn man so reinkommt über die Journalistin, die von der Anna Chlumsky gespielt wird, ich finde das ist keine besonders sympathische Figur am Anfang. Die spielt immer so ein bisschen drüber. Man hat immer noch das Gefühl, sie wäre irgendwie in so einer Sitcom oder so. Ja. Fandst du das auch? Weil ich hatte schon gedacht, ach du liebe Zeit, was ist denn das? Bevor das wirklich dann in der zweiten Hälfte von der ersten Folge, also da muss ich sagen, das ist ein ganz schön langes Stück. Das sind 9 Stunden ungefähr. Also jede Folge dauert ungefähr 1 Stunde. Aber ich musste mich durch die erste halbe Stunde ein bisschen durchkämpfen. Ich fand alles so ein bisschen drüber, sehr prätentiös. Die Figur der Journalistin. Eigentlich finde ich, wird es erst dann interessant, wenn praktisch dann so in Rückblenden, wenn sie dann ihre Interviews führt, die Journalistin geht zu Freunden, einige Freunde wollen mit der Anna nichts mehr zu tun haben, andere sagen dann aber doch nach Nachbarn, okay, wir können uns mal treffen, das sind ja alles so Society-Freunde, also irgendwelche Top-Unternehmer, Top-Mode-Designerinnen, Top-Influencerinnen. Und dann wird's richtig spannend, wenn dann sozusagen in den Rückblicken die verschiedenen verrückten Geschichten erzählt werden, die diese Leute mit der Anna erlebt haben und wo dann praktisch so dieser ganze Wahnsinn offenbar wird. Also ich fand zum Beispiel super, dass sie zum Beispiel sich über eine Freundin, die bei einem anderen sehr, sehr reichen Typen auf Ibiza auf so eine Yacht eingeladen wird und sie wanzt sich praktisch über diese Freundin, ach, wir sind auch zufällig in Ibiza, kommen zu dieser Yacht, spielen, tun dann das ganze, die ganze Abendgesellschaft da auf den Kopf stellen, indem der Freund von der Anna, der auch so ein windiger Entrepreneur ist, der mit so einer App irgendwie Geld verdienen will, der dann übrigens im wahren Leben später tatsächlich mit seinem akquirierten Geld irgendwie sich abgesetzt hat, also auch ein Hochstapler, die hängen da auf dieser Yacht rum und dann ist diese Party zu Ende und alle Leute reisen ab. Nur diese beiden, dieses Hochstapler-Paar, die bleiben einfach auf der Yacht und Kapitän und Crew, die müssen dann halt einfach noch etliche Tage weiter da bleiben, weil sie halt so höflich sind und die nicht sagen, hier ist die Party jetzt zu Ende. Und das erzählt dann praktisch diese reiche Freundin, die sich von der Anna dann losgesagt hat, später der Journalistin. Und ich finde, das ist so eine unfassbar geile Geschichte,
ja,
weil die sich praktisch, weil die ganze Dreistigkeit von Anna und ihrem Programm sozusagen widerspiegelt.
Aber ich finde, du hast total recht. Diese Vivian ist ein bisschen drüber gespielt. Die hat manchmal so ein bisschen was von Iris Berben SketchUp, also immer so einen augenrollenden Humor.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, das soll auch so ein bisschen das Erstaunen, dass die Welt vor einer Erfolgsgeschichte wie der von Anna Delvey, alias Sorokin, hat, widerspiegeln. Also so wie die halt erstaunt immer guckt, wie kann das sein, dass die sich da durchgewurschtelt hat, so gucken wir ja letztlich auch auf solche Geschichten und schauen, ja, uns diese Blase an und sagen, wie kann das sein, dass die das alle nicht gecheckt haben? Und vielleicht ist das einfach so genau der richtige Gesichtsausdruck, den wir auch hätten, wenn wir diese Geschichte live und nicht zweidimensional auf dem Bildschirm erlebt hätten. Mhm. Oder in einer Glamour oder wo auch immer. Vielleicht passt das alles einfach. Mich hat es am Anfang ein bisschen gestört, aber irgendwann hat es mich dann auch kalt gelassen, so weil die Geschichte einfach zu wild ist, um sich dann so an Details aufzuhalten.
Also es ist wirklich, also die Schauwerte sind auch relativ groß, weil natürlich das Luxusleben und so weiter. Es ist wirklich, man guckt sich da rein und ich könnte mir schon vorstellen, dass das Ganze funktioniert. Also wenn wir jetzt ans letzte Jahr denken, als wir hier haben wir es beides besprochen? Ich weiß, ich habe beides auf jeden Fall gesehen und drüber geschrieben, über die Wirecard, die deutschen Wirecard-Verfilmungen, also ein Doku und ein Doku-Drama. Man muss schon sagen, diese Skandalgeschichten, auch wenn es der finanzielle Skandal hier ein bisschen kleiner ist, aber der hat natürlich fast ähnlich viel Wind gemacht. Ne?
Die Leute haben Bock auf Skandale einfach und sie haben Bock auf Glamour. Also sie haben Bock auf Bling Bling und sie haben Bock auf diese Gossip-Geschichten und so weiter.
Und auf diese Dreistigkeit, die sich praktisch, und das ist ja auch so ein bisschen, bei Inventing Anna werden immer wieder so Split-Screen-mäßig so soziale Medien integriert.
Genau, Tweets werden eingepoppt.
Tweets und Instagram-Posts von ihr. Und diese Anna hat sich ja praktisch auch über Instagram inszeniert. Also die Journalistin versucht ja auch ihren Werdegang über den Instagram-Werdegang nachzuvollziehen. Ah, erst war sie da, dann war sie da. Und im Gegensatz zu anderen Leuten, wo man vielleicht einfach dachte, aha, das hat sie gemacht, wird dann praktisch geprüft, war das denn überhaupt so? Und also dieses Fakehafte, was man ja über die sozialen Medien generieren kann, wird hier praktisch nochmal ganz anders bewertet, nämlich nach einer wirklichen gebauten Betrugsgeschichte.
Genau, und deswegen heißt die Serie ja auch Inventing Anna und nicht einfach Anna, sondern diese Anna ist eine Erfindung, aber sie hat sich selbst erfunden und wurde gleichzeitig von aller Welt so mit verbessert. Das ist so eine Kollektiverfindung, so eine Kollektivinvention von Leuten, die das gar nicht wussten, dass sie Teil dieser Erfindungsmaschinerie ist. Und das macht die Serie so interessant. Also ich kann die wirklich total empfehlen, auch wenn sie echt richtig lang ist mit 9 Stunden, hast du recht.
Also ich bin nochmal, wie viele Folgen hast du gesehen bis jetzt?
4 habe ich voll gesehen und ein bisschen hinten rein.
Und wird das, entstehen da schon Längen so in Folge 3? Nee,
bisher noch nicht.
Nee. Okay, weil das ist das Einzige, was ich mich gefragt habe. Also mich hat es auch zunehmend mitgenommen und ich habe auch Bock weiter zu gucken, aber habe dann gedacht, so nach 2 Stunden, 9 Stunden, gucken wir jetzt der Betrügerin zu, ob es das trägt, aber gut, wenn du schon 4, 5 Folgen gesehen hast, scheint es ja irgendwie grundsätzlich zu funktionieren.
Genau, ist auf jeden Fall ein bisschen anders eingängig als die Serie, die du jetzt vorstellen wirst.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Ich habe nämlich noch einen Punkt, und zwar, weil wir gesagt haben, Hochstapler-Geschichten stehen hoch im Kurs. Es kommt auch die Hulu-Serie. Wir haben ja hier kein Hulu in Deutschland. Das kommt deswegen bei Disney Plus am 20. April. The Dropout, das ist die große Serie über Elizabeth Holmes, diese Biotech-Unternehmerin, die auch, also das ist dann schon eher in Wirecard-Dimension, die praktisch gesagt hat, hier, wir haben ein Verfahren entwickelt, wo man, keine Ahnung, 150 Krankheiten im Blutbild erkennen kann, und obwohl sie wusste, dass es nicht funktioniert, hat sie damit, keine Ahnung, 5 Milliarden oder sowas eingesammelt. Elizabeth Holmes, eine der größten Betrugsgeschichten in USA im Tech-Gewerbe oder im Unternehmertum. Und da kommt auch eine Serie im April. Also wer es noch nicht gemerkt hat, die Betrugsgeschichten stehen auf jeden Fall ganz groß im Kurs. Und jetzt gucken wir erstmal, was aus der Anna-Geschichte wird. Die übrigens, über die es übrigens auch im aktuellen Spiegel eine Riesengeschichte gibt, also weil dem Spiegel hat sie auch ein Interview angeboten und wollte dafür bescheidene 7.500 Euro, aber der Spiegel hat sich dann wohl entschieden, das doch nicht zu machen. Wie sie auf diesem mehrseitigen Artikel schreiben. Genau, das ist Inventing Anna, also eigentlich auch schon wieder ein Tipp von uns, und jetzt bin ich mal gespannt, was Jan sagt zu Severance, unserer zweiten Serie. Achso, wir haben Inventing Anna startet heute bei Netflix.
Haben wir schon gesagt, ja.
Haben wir schon gesagt. Und Severance startet in einer Woche bei Apple TV Plus. Und das ist die Serie von Ben Stiller, beziehungsweise eigentlich ist sie nicht von Ben Stiller geschrieben, aber Ben Stiller hat 6 von 9 Folgen inszeniert. Und das sind, 41 bis 58 Minuten lange Folgen, ist eine Dramaserie, und es geht um einen Typen, gespielt von Adam Scott, den kennt man vielleicht als Mann von Reese Witherspoon aus Big Little Lies. Ich finde, ein sehr guter Schauspieler. Das ist so ein Typ, der ist so Anfang 40, würde ich sagen. Er lebt alleine und wir lernen ihn kennen, wie er in seinem Auto zur Arbeit fährt, auf einem riesigen Firmenparkplatz, wo fast keine Autos stehen, sein Auto abstellt, dann erstmal einen Weinkrampf bekommt, danach aber in seinem Anzug und seiner Aktentasche am Pförtner vorbei in das Firmengebäude reingeht und dort in seine Abteilung fährt. Und er wird zum Abteilungsleiter befördert von einer kleinen Einheit, bestehend aus 4 Leuten, die heißt Macro Data Refinement. Das Ganze ist in einem riesigen Konzern, der heißt Lumen Industries. Man weiß nicht genau, was die machen. Und es ist eine Serie, wo man, das ist so eine Workplace-Serie. Das, ich habe schon geschrieben, es ist so ein bisschen wie die Horrorversion von The Office, weil in diesem Arbeitsplatz, an diesem Arbeitsplatz passieren seltsame Dinge. Man kommt da nicht raus aus diesem Gebäude. Und das Wichtigste, was dem Ganzen auch seinen Namen gibt, Severance. Diese Firma hat ein Verfahren entwickelt. Also es ist ein bisschen schwierig, das zu erzählen, weil es ist eigentlich, wenn man es nur guckt und nicht weiß, erfährt man es erst so am Ende der ersten Folge. Aber man muss es, glaube ich, sagen, um über die Serie sprechen zu können. Also diese Firma hat ein Verfahren entwickelt, ein operatives Verfahren, also eine kleine Hirn-OP. Der müssen sich Angestellte unterziehen und dadurch wird praktisch ihre Persönlichkeit in 2 Teile gespalten. Die eine Person ist sozusagen der Innie, wie sie es nennen. Das ist der Mitarbeiter, der weiß alles, was in der Firma passiert. Und so wie er das Gebäude verlässt durch den Fahrstuhl und auf den Parkplatz geht, weiß er zwar noch, dass er bei Lerman arbeitet, aber er weiß sonst nichts mehr. Und der Outie, also der andere Teil der Persönlichkeit, weiß eben auch, ja, ich arbeite da, aber ich weiß nicht, was ich mache. Sozusagen hat man eine gespaltene Persönlichkeit. Das ist die Grundidee dieser Serie, mit der sie arbeitet. Und vielleicht ist ganz interessant, bevor ich dich jetzt mal reinhole gleich in die Diskussion, dass der Typ, der die Serie erfunden hat, der praktisch der Showrunner sozusagen ist, ich gucke hier gerade nach seinem Namen, ich glaube, er heißt Dan Erickson oder so. Der hat vorher noch nicht viel gemacht, aber der hat die Serie, war so 2016, 2017 auf der sogenannten Bloodlist. Das ist so eine Liste, wo so heiße Serienstoffe im amerikanischen Fernsehen gehandelt werden, auf Platz 1. Also viele Leute wollten diesen Stoff machen und Ben Stiller hat sozusagen da zugeschlagen. Jan, wie fandst du es?
Ich fand's richtig umwerfend. Also ich habe tatsächlich, mir fällt auch kein anderes Wort dafür ein. Also ich habe angefangen, das zu gucken und die ist sehr, sehr ereignislos. Es spielt sehr mit der Optik, also sehr mit der Ästhetik dieses Bürokomplexes. Es wird wenig geredet am Anfang, es finden wenig Interaktionen statt. Es beginnt mit einer Frau, die in so einem Raum aufwacht und irgendwie nicht weiß, wo sie ist. Und diese Frau stellt sich dann, das ist vielleicht ein bisschen gespoilert, aber sie stellt sich dann als eine von denen heraus, die Teil dieses Experiments ist, also dieses Eingriffes und also dann später für diese Firma arbeitet. Und diese ganze Installation, das Setting, das ist von einer so unfassbaren Dringlichkeit und von einer so originellen Kreativität, wie diese Bürokomplexe, diese langen Gänge, diese kargen Büros gestaltet sind, die immer so, jedes Büro hat irgendwie mindestens 250 Quadratmeter und in der Mitte sitzen dann so 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Und das hätte ich Ben Stiller nie und nimmer zugetraut. Also wenn man mich gefragt hätte, wer ist auf gar keinen Fall der Regisseur von dieser Serie, hätte ich wahrscheinlich, wenn man mir so 10 zur Auswahl gegeben hätte und Ben Stiller wäre dabei gewesen, hätte ich den dann 1 genannt. Weil der ja immer so viel Good Movies gemacht hat und immer welche, die halt sehr stark über Dialog-Punchlines kommen und sowas. Und plötzlich macht er eine Serie, die so krass über die Ästhetik kommt, dass dich das nicht stört, dass du am Anfang und vielleicht auch bis zum Ende, das kann ich gar nicht sagen, eigentlich nicht genau checkst, worum es geht. Und das finde ich herausragend. Wirklich, finde ich, die hat mich richtig gekickt, diese Serie.
Das muss ich auch sagen, die Serie sieht fantastisch aus und diese Langsamkeit am Anfang in diesem unglaublich tollen Production Design, also wie die diese Bürowelten gebaut haben, also das ist jetzt nicht unrealistisch, aber alles hat so, obwohl es ja in so einer nahen Zukunft spielt, die Serie, also wir haben ja schon den Begriff Near Future Serie hier das diverse Mal genannt, also sprich außerhalb dieser Firma ist alles so relativ normal, es spielt so im winterlichen amerikanischen New England, also ist übrigens gedreht im Staat New York, in so einem ländlichen Teil von New York, da sieht alles relativ normal aus, es ist alles ein bisschen leer, aber in dieser Firma ist es auch leer, aber das Production Design ist wirklich grandios, also wie diese Flure, wie diese Bürowelten gefilmt sind, sowas hat man eigentlich noch nie gesehen, obwohl man natürlich auf altbekannte Items zurückgreift. Also was ich sehr witzig fand, war, dass diese Einheit, dieses Macro Data Refinement, die haben ja, und da sind wir schon so ein bisschen beim absurden Inhalt dieses Science-Fiction-Mystery-Stoffes. Die wissen ja nicht genau, was sie machen. Diese Mitarbeiter sitzen vor Bildschirmen und da laufen horizontal und vertikal Zahlenkolonnen ab. Und manche Zahlen werden so, also Zahlen von 0 bis 9. Und manche Zahlen pulsieren so auf und werden so größer und kleiner. Und als diese neue Mitarbeiterin anfängt und sie wissen will, was mache ich hier eigentlich? Ich sage, du musst die Zahlen beobachten. Ja, und auf was achte ich? Ja, auf something scary, also irgendwas, was Angst macht. Und was mache ich dann? Ja, dann muss man die so einkreisen, die Zahlen.
Ja, das sind so kleine Klappen, wo man die dann unten so drag and drop reinfallen
genau,
lässt.
Genau, die Zahlen werden entfernt sozusagen, genau. Die gefährlichen.
Aber das ist, glaube ich, auch gerade das, ich habe die Serie auch noch nicht verstanden, muss ich zugeben. Ich habe auch noch nicht genug geguckt, wahrscheinlich mit 2,5 Folgen davon so.
Ich habe 6 Folgen geguckt.
Ja, Also es ist einfach, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es egal sein könnte, weil halt die Atmosphäre im Vordergrund steht und weil das ist, ich habe das ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es so von der Optik her so ist, als wenn Wes Anderson 2001 gedreht hätte oder umgekehrt Stanley Kubrick hätte so Wes Anderson Stoffe gedreht. Das ist so, die Kameraperspektive ist immer zentriert. Das heißt, es sind immer architektonisch exakte Fluchten. Also der Mittelpunkt des Bildes ist immer genau in der Mitte und von da aus gehen halt die Perspektiven weg und die Gänge gehen immer so von diesem Zentrum der Wahrnehmung weg.
Ist unglaublich ästhetisch gefilmt, ohne dass es ästhetisiert ist. Und du hast gerade Stanley Kubrick erwähnt und ich hatte am Anfang, also man begleitet gefühlt diese Hauptfigur 20 Minuten auf dem Weg zur Arbeit, ohne dass was passiert. Und mich hat das wirklich wahnsinnig an 2001, an Kubrick erinnert, wo man ja auch, also selbst wenn man den Film wie ich irgendwie Ende der 80er oder frühen 90er, ist ja aus den 60ern zum ersten Mal gesehen hat, als das Fernsehen und der Film noch viel langsamer waren, hat man ja damals diese Langsamkeit schon kaum ausgehalten. Ne? Und also auf diese Langsamkeit muss man sich hier einlassen. Aber ich finde, es fällt leicht, weil sie halt so unglaublich originell ist, diese Serie. Also sowohl in der Optik als auch in den skurrilen Dingen, die da passieren.
Genau, also zum einen ist es dieses retrofuturistische Interieur, das da drin halt, also das ist so, die Computer sind eher von vorgestern,
genau,
also
riesen Bildschirme. Aus den 80ern, ne?
Genau, ja. aber das ganze Setting ist eher so 2032 und das erinnert darin halt so ein bisschen an so Serien wie Maniac mit Emma Stone, auch auf Netflix vor 3-4 Jahren. Oder dieses Tales from the Loop, diese Comic-Verfilmung auf Amazon war die, glaube ich, oder Apple, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die war auf Amazon Prime, wo auch was auch so dieses Near Future könnte aber auch so Rear Future sein. Also man weiß es nicht genau, in welcher Zeit es spielt. Und sie vermischt halt einfach ein bisschen die Stile. Und was ich dann aber auch toll finde, ist, dass sie so tolle SchauspielerInnen dafür gefunden haben.
Ja,
also dass
zum Beispiel
so Patricia Arquette spielt die Chefin oder Abteilungsleiterin, weiß ich nicht, die so ein bisschen, die man auch nicht so richtig durchschaut, zumindest nicht, wenn man zu wenig geguckt hat, wie ich bislang. Und aber auch dann dieser Typ aus Oh Brother, Where Are Thou? Einer von
John Turturro.
Heißt der so?
Okay. Ja, ja.
Der ist auch einer von den drei Flüchtenden, der super Depp war und hier aber auch irgendwie so ein, also auch so ein bisschen schlicht gestricktes, aber da gleichzeitig so ein Choleriker.
Ja, und er ist der Typ, der eigentlich an das Gute in der Firma glauben möchte. Also das ist ja auch so eine Firma, die so einen Kult aufbaut um den Gründer, Keir Egan. Es ist wie, es gibt so Räume, wo er sein Leben gefeiert wird. Das ist so ein Typ, der die Firma halt Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet hat. Also da geht es ganz viel auch um so religionshafte Firmenphilosophien. Es ist zum Beispiel nicht erlaubt, also es ist ja eh nicht erlaubt, etwas von der Außenwelt in die Firma mit reinzubringen. Schon gar keine Bücher. Und es gibt nur diese Bibel, diese Firmenbibel, dieses Workbook, wo sie sich alle dran halten sollen. Also es ist auch eine wunderbare Parodie auf so Firmenkulturen, die so ein bisschen fast das Gefühl einem geben, man würde in einer Diktatur leben.
Ja, so ein bisschen so wie bei Apple halt, ne?
Ja.
Da, wo es läuft.
Ja, bei anderen großen Konzernen. Und auch diese Sachen werden wunderbar aufs Korn genommen. Und ich finde aber auch trotzdem schön, dass die Serie zwar viel innerhalb dieser Firma, aus der man ja irgendwie nicht rauskommt, zumindest bevor die Arbeitszeit nicht zu Ende ist, dass das nicht alles das spielt, sondern dass die Hauptfigur eben auch ein Außenleben hat. Sie wohnt in so einer einsamen Reihenhaussiedlung, wo man auch fast nie Menschen sieht, ist auch alles total leer. Seine Schwester kriegt ein Baby, ihr Mann ist so ein Esoterik-Guru. Das ist dann nochmal so ein Gegensatz zu dieser Welt, zu dieser strengen Welt in der Firma. Aber die Serie ist vom Gefühl her wirklich wahnsinnig spannend in diesem Mystery-Aspekt. Und ich wollte sie eigentlich noch zu Ende gucken, weil ich habe ja letzte Woche gesagt, als wir hier über, vor zwei Wochen über den Pass gesprochen haben, es ist schwer, über eine Krimiserie zu beurteilen, wenn man nicht den ganzen Bogen kennt. Wie haben sie es aufgelöst? Und ich finde, etwas Ähnliches gilt für Mystery-Serien. Und letztendlich ist es eine Mystery-Serie. Obwohl ich sagen muss, Mystery ist eigentlich ein Genre, mit dem ich mich immer recht schwer tue. Also ich bin gespannt, wie sie es auflösen. Davon hängt ja auch ab, man kann sich auch bei dem Stoff nicht vorstellen, dass da noch eine zweite Staffel gemacht wird.
Nee, also und bei dem Stoff ist es dann tatsächlich auch so spannend und ergreifend, ich sie finde. Wie viele Folgen hat sie?
9.
9 Folgen, bin ich mal gespannt, ob ich, wenn ich das weitergucke, ich gucke es halt über so ein Showroom, wo ich auch nur Englisch ohne Untertitel habe, also die ersten noch mit englischen Untertiteln.
Die ersten beiden, ja.
Und danach dann ohne und puh, also mein Englisch ist okay soweit. Aber da bin ich an mehreren Stellen ganz schön gescheitert und hab dann einfach so die Optik auf mich wirken lassen. Aber das alleine trägt schon auch eine Weile. Ob das dann 9 Folgen trägt, weiß ich nicht. Mich hat es irre interessiert, was Ben Stiller dazu gesagt hat, weil du hattest ja, glaube ich, sogar ein Interview mit ihm geplant, was dann gescheitert ist.
Ja, er hat's dann doch nicht gemacht.
Elitäre Kackscheiße.
Allerdings, apropos Ben Stiller, ich bin ja eigentlich großer Fan von Ben Stiller, weil der neben seinen wahnsinnigen Mainstream-Erfolgen auch immer ganz, ganz tolle oder auch innerhalb dieser Mainstream-Projekte auch ganz, ganz tolle Sachen gemacht hat. Aber der hat schon, sein letztes Projekt war schon eine sehr düstere Serie. Und zwar war das Gefängnisdrama Escape at Dannemora. Das gibt es aktuell bei Sky.
Ja, genau. Ja, ich habe davon.
Hast du das gesehen?
Ich habe da was von gesehen. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung gehabt.
Also ich habe mal ganz kurz reingeschaut, weil ich es nicht kannte, weil auch da spielt Patricia Arquette eine Hauptrolle. Da spielt sie, glaube ich, so eine Frau, die im Gefängnis arbeitet und so ein bisschen dem Gefangenen hilft zu fliehen oder so. Und das ist auch, also erstmal sieht sie da unfassbar bescheuert aus und ist, also sie ist, glaube ich, dafür für viele, viele Preise nominiert worden und ich glaube, sie hat auch den einen oder anderen bekommen.
Also diese Serie, diese Dannemora-Serie, die war damals auch unfassbar gefeiert. Ich habe davon dann, glaube ich, ein paar Folgen gesehen, habe auch ein bisschen was drüber geschrieben. Mich hat die jetzt, glaube ich, also ich habe die nicht in Erinnerung, wenn ich sie gefunden hätte, hätte ich sie jetzt noch in Erinnerung.
Sie ist die hässliche Bewährungshelferin oder Gefängnismitarbeiterin. Ich habe nur mal kurz reingeschaut und man muss wirklich dreimal hingucken, bis man sie erkennt. Aber es ist eine tolle Schauspielerin, Patricia Arquette, muss
absolut
man wirklich sagen.
Ja, klar.
Und mit der allein kannst du schon mal auf jeden Fall punkten. Aber wie gesagt, Severance ist eine ganz ungewöhnliche Serie, die so Knöpfe bei einem drückt, die so jetzt, ich wüsste jetzt nicht, welche andere Serie die bei mir gedrückt hätte. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sie ankommt und ja, auch vor allem, wie sie ausgeht, die Geschichte.
Ja, also lass ich mir von dir erzählen, wenn ich es nicht schaffe, sie zu Ende zu gucken, aber wenn ich da so die Gelegenheit dazu habe, sowas kann man halt auch einfach so auf dem großen Bildschirm auf sich einrieseln lassen, weil es halt, das ist wie ein Gemälde, also wie ein laufendes Gemälde, so ein bisschen. Also
fast. Aber so, vielleicht. Apropos Gemälde, vielleicht, wir haben noch gar nicht den ganz großen Star erwähnt, der den Leiter der Kunstabteilung bei Lerman Industries spielt.
Christopher Walken,
große alte Christopher Walken, spielt auch eine der pointierten Nebenrollen, nämlich als ein Schöngeist, der in dieser merkwürdigen Firma Lerman Industries für Kunstplatzierungen verantwortlich ist und immer so alte Gemälde, meistens auch die so Lebensstationen von diesem Gründer feiern, irgendwo aufhängt und der sich dann auch mit einem der Mitarbeiter aus dieser Abteilung anfreundet, auch, also ein großes Schauspielfestival einfach.
Okay, das auch noch, ja, bin ich gespannt drauf. Ich guck mal, ob es weitergeht. Aber ich finde auch immer, ich bin ja mal ein Freund der fließenden Übergänge zum nächsten Thema. Wir kommen jetzt tatsächlich, wenn du nicht noch irgendwas über
Produzenten... Nee, diesmal stoppe ich dich nicht, nee.
Dankeschön. Also weil wir kommen
Ain't
jetzt.
No stopping us now.
No, not me. Wir kommen jetzt zu einer, Serie, die in einem Genre spielt, das auch unfassbar oberflächenverliebt ist, das aber meistens reißt. Also mit selbst schon auf niedriger Höhe eigentlich reißt, und das ist das deutsche Historytainment, weil die nächste Serie, die wir vorstellen, ab kommenden Dienstag in der ARD-Mediathek zu sehen ist und dann eine Woche später auch linear zur Hauptsendezeit, also im ARD-Hauptprogramm. Die heißt ZERF. Weißt du den Untertitel noch?
Zeit der Abrechnung.
Zeit der Abrechnung. Deutsche Filme, Serien brauchen immer noch einen Titel, der es dem letzten Deppen erklärt, dass hier irgendwas Dramatisches am Laufen ist.
Wobei man natürlich sagen muss, ZERF ist auch wirklich ein sehr spröder Titel.
Ja, dich aber ganz gut gefunden. Also auch mal einfach eine Leerstelle lassen und ein Geheimnis kreieren, das die Leute vielleicht dazu bringt, selber mal. Egal. ZERF steht für Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Gibt es wirklich? Gab es wirklich?
Ich glaube 2000 aufgelöst worden.
Ja, und das war so eine polizeilich-bürokratische Ermittlungseinheit zur Aufklärung, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem von Verbrechen, die im Zusammenhang mit der DDR-Regierung, also der SED und sowas in Zusammenhang standen.
Ja, aber auch ganz stark mit so fokussiert auf so Wendeverbrechen.
Ja.
Also so im Zuge des Chaos, der Wiedervereinigung und um diese Sachen geht es ja auch in der Serie, um Kriminalfälle in diesem Zusammenhang, was da so an Mauscheleien und Tricks gemacht wurde.
Okay,
also ich glaube, das ist die größte Soko, die es jemals in der deutschen Nachkriegszeit polizeilich gegeben hat. Und trotzdem kennt die keiner, ne? Also ich kannte sie nicht.
Haben sie entweder gut oder schlecht gearbeitet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall diese Serie, die im Grunde genommen wieder so ein getarnter Dreiteiler ist, nämlich 6x45 Minuten, die erzählt die Geschichte dieser Ermittlungseinheit, dieser ZERF, allerdings nicht indem jetzt einfach so, es ist nicht so, dass da Polizisten dargestellt werden, die darin arbeiten und dann lösen die heiter Fälle auf oder sowas, sondern es ist so eine sehr verstrickte Geschichte über einen Beamten, ich weiß gar nicht, welche Funktion er hatte, der eigentlich damit beauftragt war, altes NVA-Material entweder zu verschrotten oder zu verkaufen. Also Werte, von insgesamt 80 Milliarden Mark waren das damals, sollte er irgendwie einer zivilen oder nachträglichen Nutzung überführen, also in Bundeswehrbestände überführen oder kaputt machen. Und der wird irgendwann, relativ am Anfang dieser Serie, er hängt in seiner Datsche oder im Garten seiner Datsche aufgefunden, weil vorher bei dieser ZERF und wollte irgendwas sagen und kurz darauf ist er halt tot und hängt da und es stellt sich sehr bald heraus, dass das ein fingierter Selbstmord ist und ermitteln tun diesen Selbstmord, sag mal gar nicht, man sagt ja Suizid, weil Mord ist ja heimtückisch. Also dieser Suizid soll aufgeklärt werden von einer Ostberliner Polizistin, die heißt Caro Schubert und wird gespielt von Nadja Uhl.
Also wobei man sagen muss, sie ist eine ehemalige DDR-Kriminalkommissarin,
ja.
Weil wir bewegen uns ja jetzt, diese ZERF ist so 91, 92 ins Leben gerufen worden, also sprich schon im vereinigten Deutschland. Mhm. Sie hat jetzt praktisch denselben Status, ist eine Kriminalkommissarin im neuen vereinigten Deutschland. Und sie muss, weil es ja um einen Mord geht, ist sie als Kriminalpolizei verantwortlich und weil man halt sehr schnell merkt, es hat diesen
wirtschaftskriminalistischen Hintergrund,
wird eben dieser Westbeamte, der also aus dem Westen in diese ZERF, die in Ostberlin arbeitet, gespielt von Fabian Hinrichs, die müssen zusammenarbeiten. Sozusagen der Wessi und die Ossi-Frau müssen zusammenarbeiten, um diesen Fall aufzuklären. Erstmal ein Grundsetting, vor dem ich Angst gehabt hätte, sag ich mal.
Völlig zu Recht. Ich habe sofort Angst gehabt. Ich habe auch in der ersten Folge schon Angst gehabt, weil da so viele Klischees aufgearbeitet wurden. Also der besser Wessi, ich glaube Wessi und Ossi sagt man heute nicht mehr oder sollte man nicht mehr sagen, aber der ist halt einer, der kommt da als Klugscheißer rein und erzählt den Leuten, wie sie ihren Job zu machen haben aus dem Westen. Und die für die Leute aus dem Osten sind halt alle Leute aus dem Westen per se erstmal
besser Wessis.
Genau, Leute,
jetzt nennen wir doch mal die alten Begriffe, die man damals benutzt hat, weil wir sind ja auch in diese Zeit zurückgereist.
Das stimmt, aber ich weiß gar nicht, was ist denn der Ossi-Begriff dafür? Der Motzki oder ich weiß es nicht, aber die sind ja.
Also Motzki war Matthias Sammer, oder? Damals.
Genau, egal. Also es ist, ich versuche sie zu vermeiden, auch wenn sie sich manchmal nicht vermeiden lassen, weil diese Serie sehr stark mit dem Klischee dieses Gegensatzes spielt, dass die westdeutschen Beamten, die da hinkommen, halt die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und die Ostdeutschen haben aber so ein bisschen das Bauchgefühl dafür. Also die wissen, wo der Hase im Pfeffer liegt oder wie sagt man das. Die kennen ihre Pappenheimer, die kennen die wissen, wie die Leute im Osten ticken und so weiter. Und diese zwei komplett gegensätzlichen Charaktere, die sich am Anfang spinnefeind sind, müssen halt jetzt zusammen ermitteln. Und trara, kleiner Spoiler, irgendwann schaffen sie es auch und finden so einen Groove miteinander und sowas. Und ich finde, mehr muss man über die ganze Geschichte auch gar nicht sagen. Es geht halt um Waffenhandel, es geht um noch so kleine Randepisoden, die da irgendwie so mit reinspielen, so von Republikflucht und Zwangsadoption.
Genau.
Die haben alle Beteiligten haben irgendwie so einen Rucksack mit emotionalen Päckchen mit sich herumtragen. Also dieser Simon Peter Simon, der erweist sich als jemand, der schwer traumatisiert ist von irgendwelchen beruflichen Erfahrungen aus.
Die Figur von Fabian Hinrich.
Wobei
das erst am Ende aufgeklärt wird, das sollten wir jetzt nicht
vertiefen. Nee, aber man merkt es, er heult öfter mal so. Ja. Ne? Und also der hat tatsächlich auch was, dem lastet auch was auf der Seele. Und die Familie von der Caro hängt über ihre Mutter irgendwie mit dem Mordopfer in der Datsche zusammen. Ja. Und jeder kennt jeden. Und weil es ist auch so ein bisschen, so wird es auch dargestellt, in der DDR kannte ja jeder jeden. So waren ja auch irgendwie nur ein paar Millionen Leute verglichen mit der großen Bundesrepublik. Das spielt da so ein bisschen mit. Das ist so, das ist inszeniert von Dustin Lohse, ein relativ junger Regisseur, der hat ein paar Tatorte gemacht, also hat auch einen lustigen Weimar-Tatort gemacht und so. Ich kann das gar nicht so ganz einschätzen, was der damit machen wollte und ob der sich bewusst oder unbewusst von dieser klassischen Bild- und Tonsprache solcher Historytainment-Dramen in der Aufarbeitung deutscher Geschichte emanzipiert hat, aber hoppala, er hat's geschafft. Und das finde ich wirklich erstaunlich, weil dieser Fall verabschiedet sich irgendwann vom Kostümfest und vom Kriminalfall und guckt sich die Leute genauer an, die darin spielen. Ja. Und das macht er richtig gut.
Ich wollte gerade sagen, bei allem, was wir bis jetzt über die Serie geredet haben, wenn ich da jetzt zugehört hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, das gucke ich mir auf keinen Fall an. Und deswegen, vielleicht erwähnst du richtigerweise den Regisseur, der das sehr gut inszeniert hat. Auch wenn es nur eine Auftragsarbeit war, weil das ist ein Writers' Room, also es sind ganz viele Autorinnen und Autoren, die da dran gestrickt haben. Die Geschichte an sich ist austauschbar, sag ich mal. Aber das Personal, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler dieses Ensemble zum Leben erwecken, also das sind echte Menschen und da passieren sehr anrührende Sachen in der Serie und wie die so miteinander umgehen und reden, das ist die eigentliche Sensation, weil so hat man eine Krimiserie in Deutschland zumindest schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
Genau, also du hast anrührend gesagt, aber nicht rührselig. Also so, das ist überhaupt nicht melodramatisch und das ist überhaupt nicht so immer so fall to the floor unserer Gefühle, sondern gerade wenn man sich diese Nadja Uhl dabei anschaut, wie sie versucht so mit dieser westlichen Überheblichkeit klarzukommen, das macht die hervorragend. Das ist wirklich, du hast das Gefühl, die ist diese Polizistin und kommt in so eine Monstereinheit aus dem Westen, die halt glaubt, sie erklären jetzt den Leuten mal, wie man Polizeiarbeit macht rein und macht das manchmal durch ganz kleine Gesten und ganz kleine Sätze, nur so ohne so einen blöden Trotz oder sowas dabei an den Tag zu legen, sondern einfach so, hey, ich mach das übrigens beruflich. So, was ihr mir hier gerade erklären wollt. Und so irgendjemand stellt dir so einen Sitzball ins Büro, weil das wohl Anfang der 90er im Westen angesagt war. Und sie sagt dann irgendwie nicht so, wir wissen das für ein Scheiß und schmeißt den Ball durch die Gegend so, sondern irgendwann in so einem Nebensatz so, ach übrigens, ich hätte gerne einen richtigen Stuhl. So. Und das ist alles total glaubhaft, wie sie das machen. Also so unglaubhaft diese Konstellation, dieses Monster-Waffenhandel-Deals ist und diese Verstrickung mit dem BND und sowas. Das kann man so ein bisschen an sich vorbeirauschen lassen, genauso wie man die Kostüme und die doofe Musik, wo immer nur Hits laufen, kann man so an sich, also es läuft tatsächlich irgendwann Wind of Change von Scorpion.
Ja, auch sowas. Der Score, also die eigentliche Musik so im Hintergrund, finde ich auch relativ konventionell. Da ist so, da kommt also diese Spannung. Das müsste man, ich weiß nicht, das haben sie ihnen wahrscheinlich irgendwie reingeschnackt in die Serie. Das hätte man alles weglassen können, aber vielleicht wäre es denen dann gegangen wie vor 10, 12 Jahren KDD im ZDF.
Hat's keiner geguckt.
Alle Kritiker sind begeistert und es gibt ganz viele Preise, aber kein Schwein guckt's. Aber so, also ich muss sagen, ich habe auch mit Nadja Uhl über die Serie gesprochen. Gerade Nadja Uhl, die ich früher mal ziemlich gut fand und dann lange Jahre eher so, mitgenommen habe, weil die in unfassbar vielen staatstragenden Historienproduktionen ihren Part runtergespielt hat. Aber in dieser Serie ist sie wirklich so gut wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Und es ist auch, wie sie es selbst genannt hat, sie kommt ja aus der Nähe von Berlin, ist in der DDR groß geworden. Bei der Wende war sie, glaube ich, so 17. Und sie hat ja so eine Freundin und Kollegin, die, glaube ich, Kriminaltechnikerin, gespielt von Fritzi Haberland. Und die beiden, wie die Nadja Uhl das selbst im Interview genannt hat, sie haben da so eine Berliner, was heißt das, Kodderschnauze gepflegt. Also das ist, klingt komplett improvisiert teilweise, wenn die sich sehr witzig, schlagfertig so über ihr Alltagsleben, über den Fälle so unterhalten, und das ist halt wirklich nicht wie im Standard-Krimi, dass man so denkt, ja, und jetzt sagt der den Satz und dann, ne, kommt die Bemerkung. Das ist wirklich ein Feuerwerk an Dialogen, die sehr echt wirken.
Aber hat sie das denn, du hast ja mit ihr gesprochen, hast du sie denn gefragt, ob das alles Drehbuchsätze waren oder durften die auch ein bisschen?
Also sie meinte, die Vorlage von den 5 oder 6 Autorinnen und Autoren, Gabriela Sperl war ja da auch dabei, diese Produzentin, ja, diese auch immer so ein bisschen so anspruchsvollere Historienstücke macht, die hat da auch im Writers Room gesessen. Nadja Uhl meinte, die Vorlage wäre schon sehr, sehr gut gewesen, aber der Dustin Lohse, sie hat den Regisseur auch nochmal sehr gelobt, der hätte sie wirklich, die Schauspielerinnen und Schauspieler, sehr dazu angehalten, also loszulassen und verrückte Sachen zu machen und einfach zu, auch ein bisschen zu improvisieren. Das haben die da gemacht. Und es gibt auch so wunderbare Szenen zwischen, ich bin ja großer Fabian Hinrichs-Fan, also wer ihn nicht kennt, ne, der Kommissar vom Franken-Tatort.
Ja, und vor allem der Assistent vom bayerischen Tatort in einer
Folge, der große noch. Schlaf, ne? Ja, ja. Was, Giesbert?
Das weiß ich nicht mehr.
Also jedenfalls so. Eine so eindrückliche Episodenrolle, dass es danach, glaube ich, Petitionen gab, dass man der starb halt blöderweise in dieser einen Münchner Tatortfolge, als ja, der Assistent starb er gleich.
Genau, und dass er unter der Dusche aufwacht und genau, Traum hatte.
Er sollte, alle haben gesagt, der muss irgendwie eine Rolle kriegen, den wollen wir wiedersehen. Und ich bin bei Fabian Hinrich, ich weiß gar nicht, ich habe ihn auch mal persönlich getroffen, also nicht zum Interview, sondern eigentlich zum Interview, aber er hat das Interview dann, was bei ihm zu Hause in Potsdam stattfinden sollte, dazu benutzt, mich mit seinem alten Volvo, was, glaube ich, in ganz Potsdam rumzufahren, mir alle möglichen Orte zu zeigen. Also ist ein total ungewöhnlicher Typ, super nett, aber es ist auch ein ganz skurriler Schauspieler. Ne? Man denkt bei ihm bei allen Rollen, und ich sehe ihn wahnsinnig gerne, denkt man immer so, ist er vielleicht wirklich so? Ist er wirklich so ein bisschen schnöselig, unsicherer Typ, der bei allem, was er spielt, auch so fast so ein bisschen wirkt, als würde er von oben selbst drauf gucken und sagen, jetzt mach mal was Beklopptes oder so.
Ne? Naja, ich finde, der spielt immer so, als wenn das, was gab's denn da noch für eine Figur mit Jim Carrey, glaube ich, so einer, der immer sagen muss, was er gerade denkt.
Ja, so. Der Ja-Sager.
Der Nein-Sager,
so. So genau,
also du hast immer das Gefühl, so eigentlich müsste er jetzt die Klappe halten, aber er sagt es trotzdem. Er sagt immer sein Herz aus der Zunge, glaube ich, sagt man. Er trägt sein Herz auf der Zunge. Und das ist aber, ich finde das aber total schlüssig in dieser Situation, weil er ist halt, einerseits ist er halt dieser totale, total neunmal kluge Klugscheißer, der alles weiß oder so abschätzig auf die Ossis guckt. Andererseits hat er ja aber, wie erwähnt, was wir nicht vertiefen wollen, auch ein echtes Trauma in sich stecken und sowas, und die kämpfen immer miteinander. Und deswegen so, dass ich glaube, da hat dieser Dustin Lohse hat den tatsächlich ein bisschen lange Leine gelassen und wahrscheinlich genau die Leine, an der am anderen Ende Gabriela Sperl gezogen hat, weil die, Entschuldigung, weil die halt, die ist halt so verantwortlich für Sachen wie Tannbach.
Genau.
Und die hier, die Flucht damals mit Maria Furtwängler, solche Sachen hat die gemacht. Und das war immer dieses deutsche, wir waren doch alle gar nicht so schlimm, Erbauungshistorien-Fernsehen. So, die Täter waren doch nur so eine Handvoll Nazis am Rand, aber ihr wart eigentlich die Guten. Und das, und damit kämpft sie sich hier, also ich glaube, sie versucht hier Einfluss zu nehmen, dass es eins der depperten Kostümfeste wird, die wir irgendwie alle 7 Wochen einmal in Deutschland haben. Und er steuert gegen und schafft das Ganze ein bisschen zu inspirieren.
Apropos Kostümfest, man muss schon auch sagen, dass diese frühen 90er, die sehen ganz gut aus. Ne? Ich finde es eigentlich, ist nicht so schlimm überausgestattet.
Nö, ist nicht schlimm.
Nee. Und Also um jetzt mal abschließend mit unserer Lobeshymne auf Fabian Hinrich und Nadja Uhl. Es gibt unglaublich anrührende Szenen. Es gibt zum Beispiel eine der schönsten Szenen, die ich seit langem in einer deutschen Film oder Fernsehen gesehen habe, in Folge 5. Ich glaube, da spoilert man jetzt nicht. Das muss man sich einfach angucken. Da sind die beiden in der Kneipe. Es gibt übrigens relativ oft Szenen, wo sie irgendwie so ein bisschen feiern gehen, auch teilweise, um ihre Sorgen zu vergessen und dann irgendwie so ein bisschen abstürzen, was immer so ein bisschen gleichzeitig lustig, bitter und dramatisch ist. Und da singen sie zusammen Karaoke. Über 7 Brücken musst du gehen. Mhm. Diesen DDR-Hit von Karat, den ja 2 Jahre später, ich glaube 78 war Karat und 80 oder 81 war Peter Maffay, der das ziemlich 1:1 gecovert hat. Und die Wessis denken ja immer, das ist die Maffay-Nummer. Und die Ossis sagen immer, ach Quatsch, die Ossis haben es erfunden, das ist von Karat. Und dieser Song, der eigentlich ein schöner Song, auch mit einem sehr poetischen Text, okay, wenn man jetzt sagt, es ist kitschig, dann ist es halt so, aber ich würde sagen, es ist ein guter Text. Und sie singen das unglaublich anrührend zusammen in dieser Karaoke-Bar. Und ich habe auch die Nadja Uhl gefragt, das habt ihr nicht geprobt vorher? Meint sie, nee, es gab nur eine technische Probe, damit das funktioniert mit der Tonaufnahme und in dieser Bar und so. Aber sie haben es wirklich in dem Moment zum ersten Mal gesungen. Okay. Und das ist eine der schönsten Szenen, die ich in den letzten Jahren in der deutschen Produktion
gesehen ImpulsschauspielerInnen. Ich finde aber auch, das Stichwort Musik ist auch ganz wichtig, weil diese Serie schafft es auf eine sehr interessante, originelle Art und Weise, diese zwei Freiheitsaspekte der damaligen Zeit zu beleuchten. Nämlich einerseits diese Anarchie, die so im wirtschafts- und sozialpolitischen Bereich in Berlin gespielt hat, also dass überall halt Waffen rumliegen, die verscheuert werden und dass es so ein bisschen rechtsfreie Räume gab, in denen sich halt vor allem kriminelle Energie ausbreiten konnte. Es wird aber gleichzeitig auch so ein bisschen diese Techno-Generation der damaligen Zeit skizziert. Also es spielt immer wieder eine Rolle, dass irgendwo diese illegalen Raves stattfinden und dann also so ganz am Anfang auch so, da wo so eine Riesenhalle ist, wo Kriegsgerät drin lagert, das irgendwo verscheuert werden soll, findet neben an ein illegaler Rave statt. Ja. Und diese doppelte Anarchie, einerseits die soziokulturelle dieser aufpoppenden Love Parade-Generation und auf der anderen Seite diese Leute, die nur an ihr eigenes Wohl denken, also beide hedonistisch auf eine Art, aber die einen halt auf einer Feierebene, die anderen auf einer Selbstbereicherungsebene, auf einer skrupellosen, die werden so ein bisschen teilweise gegeneinander geschnitten. Und das hat ein deutsches lineares Fernsehformat in dieser Authentizität bislang noch nicht geschafft, die Techno-Generation tatsächlich einigermaßen erträgt. Die ist nicht authentisch, aber sie ist einigermaßen nachvollziehbar darzustellen und zu inszenieren und auszustatten und zu kostümieren und zu beschallen. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Also ich weiß nicht, ob mich das so beeindruckt hat, weil ich den Rest der Serie dann auch schon so okay fand und ich dann da ein Auge zugedrückt habe. Aber ich fand auch diese ganzen Keller-Raves, die sie gezeigt haben, ich glaube, die haben so stattgefunden da. Und das ist gar nicht so schlecht, dargestellt.
Ja, und die ErmittlerInnen, die sind ja da auch mal auf dem Rave, beziehungsweise sind in so einem Club. Das ist auch meine zweite Lieblingsszene. Und da ist vorher was passiert und die Figur von Fabian Hinrichs muss sich praktisch mit Schnäpsen die Kante geben und es ist dann auch ein wunderbare Szene in Sachen Geschlechterverhältnis, weil er wird dann praktisch volltrunken von seiner Ostkollegin, von der Caro Schubert heißt sie, glaube ich, in sein Hotelzimmer verfrachtet und kriegt die Schuhe ausgezogen, wird ins Bett gebracht und dann gibt es so einen kurzen Moment, wo man denkt, jetzt will er sie vielleicht küssen oder so und dann fällt er aber irgendwie eher so nach vorne, so halb, und sie macht so ein Gesicht nach dem Motto, ja, das brauchen wir jetzt nicht. Und dann schläft sie trotzdem bei ihm, um auf ihn aufzupassen, weil er sagt, kannst du bitte noch so lange bleiben, bis ich eingeschlafen bin. Und das sind Szenen, die hätte man in einem Ermittlerfilm, hat man im deutschen Ermittlerfilm, glaube ich, so noch nicht gesehen. Ne? Also dieses Paar ist großartig, auch die Nebenrollen sind weitestgehend wirklich sehr, sehr gut besetzt.
Ja, auch mit den üblichen Ostdarstellern. Ja,
Thorsten Merten, ja, Fritzi Haberland.
Thomas Thieme.
Nee, Thomas Thieme ist, glaube ich, diesmal nicht dabei. Ist der auch dabei?
Thomas Thieme ist dabei.
Ah, na, ja,
klar. Gut. Natürlich.
Habe ich den vergessen, wahrscheinlich, weil er noch in 5 anderen Produktionen mitgespielt hat, die ich nur außerdem noch gesehen habe in den letzten 2 Wochen.
Aber ja, wenn nicht dabei ist, ist Jörg Schüttauf. Wahnsinn, wie können Sie den vergessen?
Hat er wahrscheinlich keine Zeit.
Ja. Wahrscheinlich kein Zeit.
Aber Rainer Bock ist dabei.
Rainer Bock ist immer
Rainer dabei. Rainer Bock hat, glaube ich, ein gutes Time-Management, weil der ist nicht immer dabei.
Ja. Okay, ja, also es ist und bleibt deutsches Historien-Dramen-Fernsehen. Das ist nicht was für jeder Mann und jeder Frau. Man muss da irgendwie schon einen grundsätzlichen Bezug zu haben, aber...
Es ist besser als Weißensee, ne? Es soll das neue Weißensee werden, weil der MDR ist also federführend beteiligt an der Produktion. Der Ghetto hilft mit Geld aus. Und sie verkaufen das ja so ein bisschen als das neue Weißensee. Und wir alle wissen ja, Weißensee hat x Preise gewonnen. Ich weiß gar nicht, Weißensee, ob es beendet ist nach 4 oder 5 Staffeln. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen offen, dass es noch weitergeht.
Ja, vielleicht pandemiebedingt auch ein bisschen Pause jetzt, ne? Wer weiß, weil das ist eine sehr große
Produktion. Aber ich war ja nie so der ganz große Weißensee-Fan. Ich fand es die erste Staffel ganz interessant, weil sie praktisch diese Früh-80er DDR so mal gezeigt haben, die ich das fand, so ein ganz interessantes Setting. Ich fand, für mich war Weißensee immer ein bisschen zu soapig von seinen von seinen Plots.
Ja, es hat was von Dallas gehabt, ne?
Ja.
So, also so in dieser Einteilung der Familienpositionen, also so mit dem süßen, netten Bruder, also Bobby Ewing war halt...
Hast du heute eine Dallas-Fixierung?
Ich habe immer eine Dallas-Fixierung gesagt, seit 1981. Also so, es gab den JR und es gab den Bobby und es gab die Sue Ellen, also es gab halt irgendwie alle.
Und das stimmt, wenn man es jetzt nochmal so überdenkt hat, ist der Cast beziehungsweise das Rollenspektrum von Weißensee mit Dallas tatsächlich relativ verwandt.
Genau, so, wahrscheinlich nicht zufällig, aber mehr wollen wir darüber nicht erzählen, finde ich, weil das ist halt, sie hat viele Facetten, also schaut da ruhig mal rein, das ist echt interessant, auch wenn ihr es nicht zu Ende guckt, auch wenn ihr es nicht durchschaut, ist halt, am Ende sind es halt irgendwie 3x90 Minuten, aber guckt mal rein, so was deutsches Fernsehen auch kann, wenn es zuerst in der Mediathek läuft.
Und ihr müsst natürlich die Karaoke-Szene in Folge 5 euch angucken.
Auf jeden Fall, Erik möchte das gern.
Genau. Ja, das war's für heute. Eigentlich kann man sagen, nachdem wir, glaube ich, es gibt ja hier einen Vorgänger-Podcast, den ihr auch in den Folgen, wenn ihr ein bisschen hochscrollt, bei eurem Podcast-Anbieter finden könnt. Ich glaube, wir hatten mal so eine Strecke im November, Dezember oder war es Oktober, November, wo wir, glaube ich, ganz schöne Sendungen, mit denen wir ganz zufrieden waren, gemacht haben, aber wir konnten fast nichts empfehlen von dem, was wir besprochen haben. Und dafür muss man sagen, haben wir doch einen großen Schritt nach vorne gemacht, weil ich glaube, sowohl im End-Januar-Podcast vor 2 Wochen als auch heute muss man sagen, wir haben 3 Sachen gesehen, die wir sehr oder sogar sehr, sehr, sehr empfehlen können.
Ne? Also ich bin sogar Fan von mindestens einer von den Sachen, bin ich Fan. Ich sage jetzt nicht welche, aber vielleicht habt ihr es auch
gemacht. Vielleicht kann man raushören. Ja, das war's für heute. Und wir wollen natürlich nicht schließen, ohne euch nochmal darum zu bitten, uns auf eurem Podcast-Anbieter, ob es Spotify ist, Apple Podcast, sonst was, Audible, einen kleinen Kommentar zu hinterlassen, weil das ist sozusagen die Währung, die uns dabei hilft, mehr Hörer zu gewinnen. Ihr könnt uns schreiben über die Adresse fernsehpodcast@web.de und ja, wir hoffen, dass es euch ein bisschen gefallen hat.
Wir sprechen auch gerne mit euch, wir diskutieren gerne mit euch, wir hören gerne eure Meinung. Also es geht nicht nur,
geht
nicht nur um Content und Traffic, sondern es geht auch einfach darum, ob ihr das genauso seht, was wir finden an diesen Serien, die wir vorgestellt haben, oder ob ihr die Art und Weise, wie wir sie vorstellen, scheiße oder toll findet.
Genau, schreibt uns alles, was ihr schreiben wollt. In 2 Wochen werden wir wahrscheinlich tatsächlich dann auch endlich mal von diesen Only-Serien-Ding wegkommen. Ne? Wir werden wahrscheinlich mindestens eine Dokumentation in 14 Tagen im Programm haben, aber genaueres erfahrt ihr dann in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut.
Schöne Woche.
Und viel Spaß beim Schauen. Ciao.
Tschüss.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.